Herzlich willkommen im Sumpf. Herzlich willkommen, Tobi. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie es deinem Bein geht.
Das Bein, ja, es liegt gerade hoch. Darum liege ich wiederum komisch auf meinem Stuhl und ich habe ein Eispaket drauf.
Oh, ist gut.
Ich bin nämlich zu inkompetent, um einen gesunden Körper zu haben.
Ja, genau. Das ist eine Frage der Kompetenz. Da hast du absolut recht.
Und in einer gewissen Weise ist es auch Method Podcasting, weil wenn wir schon über Mesh reden, dann muss auch einer von uns irgendwie
im Streckverband, im doppelten Gipsbeinverband. Kannst du froh, dass es nur ein Bein ist und dass du nicht komplett eingegipst worden bist. Eigentlich Richtig. Wollten wir uns heute am Rhein treffen und weil der arme Tobi Blessuren hat, machen wir das jetzt wieder online hier.
Ja, ich habe mein Bein aber anstrengend. Das ist, wenn man sich sonst nie anstrengt, dann ist eine Überanstrengung meistens sehr einfach, indem man einfach nur aufs Klo geht oder so. Oh. Und jetzt habe ich ein dickes Knie.
Also. Beim Klo? Ja, mein Religionslehrer hat sich mal beim Schachspielen die Hand gebrochen. Solche Dinge passieren, wenn man nicht aufpasst.
Ja, das... Ja.
Das war der alte Pfarrer Zeissner, hatte ein Temperament und auch Körpermaße wie Don Camillo. Und der war nicht gemacht fürs Schachspielen, vor allem nicht gemacht fürs Turnierschachspielen, wo du ja diese Uhren hast, diese Uhr, die du da... Er hat seinen Zug gemacht und hat mit Wucht auf die Uhr gehauen und hat die Uhr zertrümmert und sich die Hand gebrochen. Und dann lief der die nächste Zeit im Religionsunterricht mit dem Gips um die Hand herum. Also über Anstrengungen, wenn man aufs Klo gehen, das kann man immer noch toppen.
Ja. Das ist...
Okay. Ja, so. Zwei Hochzeiten und ein Todesfall. Werde ich jetzt diese Folge nennen, fällt mir gerade ein.
Nein, doch. Ich habe mir auch gedacht, wie man die Folge nennen könnte.
Wäre das gar nicht so unpassend. Loretta Swit ist vor einer Weile, vor vorigen Monat, ich glaube am 30., 31. Stimmt. Mai, ist sie gestorben, Stimmt. ist recht alt geworden. Und das war ja unsere Margaret Houlahan, unser Major Houlahan. Und genau darum geht es heute. Es geht um die Folge Margaret's Marriage, Margaret's Hochzeit. Das ist die, warte mal, dass ich es richtig sage.
25. Folge in Staffel 5.
Genau. Ich bringe immer Staffel 3, 4, 5, 6, dritte Staffel, das weiß ich. Da sind noch Trapper und Henry da. Vierte Staffel, BJ und Colonel Potter.
Ja.
Und dann verwischt sich das. Die fünfte Staffel ist für mich irgendwie immer so eine Ausfallstaffel gewesen. Da ist Frank noch da, aber nicht mehr mit Margaret zusammen. Aber Winchester ist noch nicht da. Ab der sechsten ist Winchester da. Da fühlt sich dann alles langsam richtiger an. Und wenn dann Klinger erstmal Kompanieschreiber ist, ist man irgendwo an dem Punkt angekommen, wo sich's komischerweise so richtig, richtig anfühlt, obwohl ja eigentlich müsste es sich richtig anfühlen, wenn wir jetzt hier in der fünften Staffel auch noch Radar der Kompanieschreiber ist, weil das eigentlich der Urkompanieschreiber ist, der ja schon vom Film her dabei war, also Gary richtig. Berghoff. Ja. Und jetzt haben wir in der fünften Staffel, die fing ja damals an mit Bug In, Bug Out, das ist diese Doppelfolge, in der sie das Lager verlegen und wieder zurückfahren.
Ja.
Ich weiß gar nicht mal, ob Margaret da dabei war oder nicht, aber ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, hast du da mitgesprochen, als wir das aufgenommen hatten?
Ich weiß
oder
es nicht.
Oder war das Gregor, dass Margaret in dieser Doppelfolge Wenn's nicht dabei war?
Wenn es eine schöne Stimme war, dann war es bestimmt Gregor.
Wenn es eine schöne Stimme ist, ist es immer Gregor.
Ist immer Gregor.
Ein schöner Mensch in einer schönen Stimme. Aber ich glaube, dass in dieser Folge Margaret nicht dabei war, kann mich irren. Denn in der zweiten Episode, die erste war eine Doppelepisode, also ihre zweiten, ihre respektive dritten, je nach dieser Erzählweise, verlobt sich Margaret. Die zweite Folge ist Margaret's Engagement. Und damit ist diese fünfte Staffel die Verlobungsstaffel mit Donald Penobscot. Diese ganze Staffel über ist Donald Penobscot dieser Typ im Hintergrund, der, und ich sag's gleich von vornherein, mich vom ersten Moment an genervt hat.
Ja.
Vielleicht liegt es an dem Namen, der jetzt heutzutage noch doppelt dämlich klingt, aber dieser Name Penobscot ist natürlich auch wirklich absichtlich so gewählt. Man muss es sagen, er klingt einfach dumm. Penobscot. Frank macht sich ja auch bei jeder Gelegenheit dann drüber lustig, wie albern das klingt. Und das ist dann diese Staffel, in der Margaret und Frank nicht mehr zusammen sind. Die sind kein Team mehr. In der vierten Staffel hat die eheliche Treue ins Lager Einzug gehalten in Form von BJ und Colonel Potter, weil Henry und Trapper beide verheiratet, hatten aber beide Affären mit den Schwestern.
Ja.
BJ und Potter sind treu. Frank dagegen hat in der vierten Staffel immer noch seine außereheliche Affäre mit Margaret.
Ja.
Margaret hat ihre Affäre mit Frank. Gut, Margaret ist nicht verheiratet. So gesehen können wir ihr moralisch da nicht so viel vorwerfen.
Außer mit der Army, aber da kann man ja mal.
Ja, aber das ist halt der andere Punkt. Da finde ich, darf man dann auch jetzt mal bei aller heutiger Fairness, also auch den Stab brechen. Sie ist Offizierin. Sie hat eigentlich keine Affäre mit einem anderen Offizier zu haben. Das ist gegen alle Vorschriften, vor allem, weil sie zu der Zeit selber ja auch noch ständig auf die Vorschriften pocht und derlei Affären von anderen Leuten streng verfolgt und die Nase rümpft und anzeigt und was nicht alles.
Hm.
Also sie ist auch in der fünften Staffel immer noch dieser Anstandswauwau-Typ, sie hat in der fünften Staffel immer noch sehr viele unangenehme Seiten, Margaret, die sie später alle nach und nach verliert. Und da gehört halt auch in der vierten Staffel nach wie vor ihre Affäre zu Frank, die sie versucht zu verheimlichen, während sie sowas bei anderen verurteilt, eben auch dazu, weil das eine Liebesbeziehung mit einem anderen Offizier ist, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und nun ist sie aber verlobt. Das scheint nach Army Regulations dann zu gehen. Wahrscheinlich, weil Penobscot nicht verheiratet ist. Keine Ahnung.
Gehen wir mal von aus.
Ja. Und dann hat man halt diese ganze Staffel über diese schwelende Beziehung von Penobscot im Hintergrund. Vorne ist immer noch Frank Burns, der ist eifersüchtig, der will Margaret wiederhaben, der will sie zappeln lassen. Anfälle von rasender Eifersucht und rasender Geilheit und immer das Hochnäsige von Margaret. Mein Donald, mein Donald, mein Donald Penobscot, mein Lieutenant Colonel macht mir Margaret in dieser Staffel nicht unbedingt sympathischer, als sie das vorher ja auch nicht war. Margaret wird tatsächlich, sie wird sympathischer in dieser Staffel, aber ganz langsam. Und jedes Mal, wenn sie in dieser Staffel ihren Donald zitiert, dann ist das immer so ein blödes Gefühl. Man weiß, ja, auch das wird irgendwann vorbeigehen und Donald Penobscot wird irgendwann Geschichte sein, aber jetzt gehört er halt leider noch dazu. Das ist diese fünfte Staffel ist die Verlobungsstaffel. Und als sie dann am Ende heiraten, das ist jetzt die Folge und da darfst du mal die Zusammenfassung des Inhalts machen, wenn du ja, Lust hast.
Ja, ja. Jetzt sofort, natürlich.
Jetzt sofort, ja, jetzt so hier. So.
Jetzt
spring, Lehrer, jetzt spring Lehrer, so weit so hoch du kannst mit deinem Bein.
In einem anderen Referat gefangen.
Mhm.
Genau, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt die Folge, in der die beiden heiraten. Letztendlich, ja. Weil Frank Burns nicht als Kuppler, aber jetzt hat es gerade Sekunde.
Jetzt musst du an die Tür, ja.
Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich muss mal eben runter.
Du musst mal zur Tür humpeln, dann mach das mal. Jetzt
muss ich erstmal den Tisch hochfahren, sonst kriege ich mein Bein nicht raus.
Oh, das ist schwierig.
So, jetzt fällt der Tisch hoch.
Das sieht aus.
Hier ist mein Icepack.
Okay.
Bis gleich.
Bis gleich.
So, da bin ich. Da das Gerät steht jetzt im Flur. Ich hätte eigentlich nichts machen müssen, wusste ich aber ja vorher nicht. So, das Schöne ist, wenn man das Bein hochlegt und es dann einschläft. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie ich hier weggehumpelt bin. Ich bin fast auf die Fresse geflogen.
Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das sind die Probleme, die ich nämlich zurzeit auch habe, weil ich so wenig Bewegung seit dem letzten Winter bekommen habe durch diese scheiß Lungengeschichte. Ich kriege mich immer total schnell außer Atem, dass ich richtig Probleme mit dem Muskelabbau habe, wie Astronauten, die von der ISS kommen. Und wenn ich die Beine übereinander schlage oder die Beine hochlege, die schlafen immer zu ein. Und dann stehe ich auf und dann humpel ich auch so weg. Das passiert mir auch ständig.
Ja, das ist übel. Ich habe auch dieser Hocker, wo ich meinen Fuß drauf habe. Jetzt liege ich, muss jetzt nicht tippen und sowas. Ne? Aber der ist eigentlich 5 cm zu hoch. Das heißt, ich sitze dann auch häufig auf so einem, Gummischlauer. Du weißt, was ich meine, du kennst das. Aber auch da drauf, wenn man dann so komisch liegt, ist das auch nicht bequem. Und dann schläft mir auch der komplette Arsch ein.
Auf so einem aufblasbaren Gummischlüpper. Da schwitzt man dann auch so auf so einem Ding?
Nee, das nicht. Da sind ja Ablaufrillen.
Das sind Ablaufrillen und
Noppen. Das heißt, du hast auch noch einen gepiersten Arsch danach.
Das auch.
Dann kann der Schweiß immer schon rauslaufen.
Toll.
Und dann schläft einem halt alles ein. So. Und irgendwie, also ich bin froh, dass ich Homeoffice machen kann. Dann kann ich ab und zu mal einen Meter hier rumleiden. Im Büro ist das halt nicht so praktisch. Und es ist irgendwie,
naja.
Als ob sowas jemals schön sein könnte. So, kommen wir zu Margret und zum Hochzeitsflüsterer. Frank als ehemaliger Gspusi, sagt man das so, von Margret, tut sich tatsächlich als Hochzeitsanbahner hervor, weil er immer so ein bisschen, ich habe Wortfindungsstörung, stichelt und sowas, dass doch der tolle Lieutenant Colonel Penobscot ihr noch keinen offiziellen Heiratsantrag gemacht hat, beziehungsweise sie noch nicht geehelicht hat.
Ja. Und so 8 Monate, sagt er. Das ist ganz schön lang dafür, wenn man bedenkt, wie lange dieser Krieg eigentlich
dauert. Ich wollte gerade sagen, der Krieg war schon 3 Jahre zu Ende. Aber sie haben es nicht geschafft, weil sie halt mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt sind. Ja, und so kommt es halt, dass tatsächlich Donald Penobscot ins Mesh-Camp kommt. Und ich möchte die Zusammenfassung hier nicht lesen. Ich möchte das aus dem Kopf machen, so weggeklickt.
Ja.
Die übrigens nicht KI-generiert ist, das möchte ich auch dazu sagen.
Sehr gut. Man hat gelernt. Sehr schön. Möchtest auch weiter im Podcast dabei sein. Guter Mann.
Ich finde das auch kacke. Weiterhin finde ich sowas kacke. Das ist völliger Blödsinn. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich mir von der KI mal eine Zusammenfassung machen lasse. Aber nicht vorher. Weil sonst bin ich ja. Also nicht bevor wir
unseren Podcast könnten wir tatsächlich machen.
Mal gucken, was dann die KI dazu sagt.
Das könnten wir tatsächlich mal als machen und das auch als Vergleich. Dann wäre ich auch einverstanden, diese KI-Zusammenfassung vorzulesen, wenn man es nicht vergleichen kann. Das wäre mal ein Test. Ich würde es beim nächsten Mal machen wir das mal. Einfach mal, muss man rausfinden. Am Ende werde ich widerlegt oder so mit meiner Abneigung gegen KI.
Die Dinger sind, die ficken die Kreativität. Ich kann das nicht schöner ausdrücken.
Absolut.
Und
absolut,
kann man nicht mittlerweile, was man auch an Musik da generieren kann, das ist teilweise ja noch nicht mal so scheiße, wenn man sich das mit anderen künstlerischen Darbietungen von richtigen Menschen vergleicht.
Eben, das ist schlimm.
Es ist noch seelenloser als Modern Talking.
Das ist es ja, es ist seelenlos und es merkt irgendwann keiner mehr. Es wird einfach keinen Unterschied mehr machen. Wir kommen hier nicht mehr zu der Folge zurück, aber allein wenn ich das Radio einschalte und dann, ich versuche schon immer irgendwelche Oldies-Sender zu finden, nicht weil ich nur Oldies hören will, sondern weil ich weiß, wenn ich jetzt, einen Sender einschalte, der jetzt aktuelle Musik bringt, das ist alles ein seelenloser Einheitsbrei, ein Pump, klingt alles gleich, klingt alles langweilig und fad. Und denkst dir, ja, und wenn das jetzt eine KI machen würde, würde es genauso klingen und ich würde keinen Unterschied merken. Und weil ich vielleicht oder weiß nicht, wer würde dann noch den Unterschied merken, ob aktuelle Popmusik von echten Menschen gemacht wird oder von KIs. Irgendwann keiner mehr, weil es niemanden mehr interessiert. Und das finde ich dann schlimm. Und deswegen will ich KI hier raushalten. Ja. Wenn ich bei der Technik KI verwenden muss, weil ich zum Beispiel, das hatte ich, wir haben es ja hier, unser Podcast läuft über WordPress und ich mische hier alles selber ab und lade das dann über den Server hoch und der greift zu. Aber wenn ich zum Beispiel bei Podigee eine Folge hochlade, dann wird die dann nochmal Audio, also der Ton wird dann nochmal bearbeitet während dem Hochladen und das macht eine KI und das kann ich irgendwie, scheiß nicht, vielleicht habe ich noch nicht rausgefunden, wie, aber ich kann es nicht verhindern. Ich mische das alles vorher, die müssen das gar nicht.
Ja.
Naja, ich weiß auch nicht, wie sich das dann anhört. Habe ich noch nie probiert, mir meine eigenen Folgen auf Podigee von der Nabelshow dann mal anzuhören. Da kann ich jetzt nichts machen. Oder ich bin zu doof, das rauszufinden. Vielleicht kann ich und ich habe es einfach nur noch nicht getan. Aber hier die Kreativität, die kommt hier echt aus unseren unzulänglichen Gehirnen. Die sind richtig. Einiges besser, was
Unzulänglichkeit angeht. Da sind wir auch nicht in der Lage, straight zu reden, sondern müssen lieber abschweifen, weil unsere Gehirne so mächtig sind.
So, zurück zu deinem mächtigen Gehirn, das ich weiß nicht mehr genau, wo wir zuletzt
waren. Wir waren dabei, dass Donald Pinups gerade ins Mesh kommt und sie tatsächlich heiraten werden. Und dann haben wir die Hochzeit, mal ganz kurz, ne? Die Hochzeitsvorbereitungen. Und Mädchenabend, Männerabend, wie man das halt auch hier in Köln gerne macht, so ein Junggesellenabschied. Der Mädelsabend ist eher gediegen. Da geht es dann halt speziell um die Hochzeitsvorbereitungen. Klinger kommt auch dann mit rein. Und ich finde Klinger dann wunderbar.
Das ist so gibt schön.
Ihr Hochzeitskleid. Und die beiden haben ja auch durchaus Reibungspunkte immer schon gehabt.
Ja.
Aber da ist das halt so tatsächlich wie nicht wie eine Freundschaft, sondern wie eine große Schwester, finde ich. So, wenn Klinger kommt und ihr dann sein Kleid gibt und
es ist wirklich toll an der Stelle, weil das war ja wirklich für sie immer dieses rote Tuch. Klinger, der immer im Fummel rumläuft, um mit dem Paragraphen 8 rauszukommen. Und das war das, was sie als immer gehasst hat. Und nun gibt er ihr sein Hochzeitskleid, das Hochzeitskleid, mit dem sein Onkel oder so es geschafft hat, aus dem Ersten Weltkrieg rauszukommen, und er bricht in Tränen aus und sie ist dankbar und sie ist gerührt und sie nimmt das an und das ist so ein schöner Moment einfach.
Ja.
Das ist einfach schön.
Das ist die eine Seite der der Hochzeits Vorbereitung, auf der anderen Seite dann der Herrenabend, der in einem elenden Besäufnis endet, wo eigentlich keiner mehr richtig weiß, was passiert. Alle männlichen Protagonisten sind sturzbetrunken. Hawkeye und BJ erlauben sich da noch den Scherz.
Den feinen Scherz.
Den Bräutigam ab der Brust abwärts einzugipsen. Mit dem Argument, er habe sich ein Bein gebrochen.
Beide Beine gebrochen.
Ich überlege gerade, sie hatten doch erst überlegt, welche lustigen Ideen sie machen könnten. Und ich weiß auch nicht mehr,
reden wir gleich mal drüber, weil wir müssen über diesen Scherz eh noch länger reden.
Genau. Und dann steht er auch da, er hat dann die Beine gebrochen.
Also eingegipst.
Eingegipst, aber angeblicherweise gebrochen sind. Er scheint aber keine Schmerzen zu haben, es juckt ab und zu. Er steht dann mit seiner ganzen Entourage vor Father Mulcahy. Also er steht auf seinen eigenen Beinen mit seinem eigenen Gewicht. Offensichtlich sind die Füße frei. Ansonsten, glaube ich, könnte er mit eingegipsten Füßen auch nicht so richtig stehen. Hat man, glaube ich, gar nicht so gesehen.
Die Füße sind frei, ja, aber es hat ja so einen Halbkörpergips bis zum Brustkorb. Bis zur Brust. Dass der da wahrscheinlich genau, dann irgendwo unten offen oder haben sie einen Katheter gelegt oder das will man gar nicht so genau wissen.
Ich glaube, weil das haben sie alles nicht gemacht.
Es ist ein, also über dem Gips selber ist schon eine Pyjama-Hose drüber und oben drüber trägt er auch nur einen Bademantel. Also ja, alle anderen sind in Gala-Uniform, Margret im Hochzeitskleid, Klinger in einem tollen blauen Kleid.
Absolut.
Und nur der Ehemann, der Bräutigam, trägt Gips und Pyjama und Bademantel. Das kann einem nur leid tun.
Und dann startet halt die Hochzeitszeremonie. Sie wird auch im Laufe der Zeit immer schneller, weil Raider wieder mal Hubschrauber hört. Und es kommt tatsächlich zum Unvermeidlichen, weil sie sagen ja. Und dann müssen alle raus und der Bräutigam steht dann alleine, mehr oder weniger unbeweglich vor dem Traualtar und natürlich muss er umkippen. Ansonsten wäre es nicht
komisch.
So wäre der Witz nicht zu Ende gespielt. Genau. Und fällt. Und ja, dann ist halt die Operation. Er wird, oder die Operationen, er wird noch mit so einer, wie heißt denn?
Ja. Also es kommt erstmal Triage, Margret ist sofort im Brautkleid und allem ja, dabei, die sind alle sofort im Arbeitsmodus, die haben wirklich nur ganz schnell diese Hochzeit durchgeführt, Ring anstecken und sofort raus. Margret ist im OP mit Hochzeitskleid, die hat sich nicht mal einen Kittel drüber gezogen, Klinger wird sich da nicht so
doch, drüber. Doch, Kittel meine ich, hat sie drüber.
Nee, die hat nur die Maske, die trägt wirklich das Hochzeitskleid, die trägt Maske und Handschuhe, aber die hat das Hochzeitskleid.
Ja, aber ich meine, sie hat noch eine Schürze drüber, oder? Ist ja auch völlig egal. Tut der Geschichte ja keinen Abbruch. Ja.
Und dann kommt der Punkt, wo sich Donald Penobscot von Father Mulcahy und noch irgendeinem anderen
auf einer Sackkarre zur Tür bringen lässt. Genau, guckt rein, weil er zugucken will. Und man merkt dann halt auch, dass er in einer gewissen Weise beeindruckt ist, was da gerade so passiert, auch von seiner Frau. Aber ich glaube, ihm wird dann auch irgendwann schlecht.
Ja.
Weil er sagt ja, nein, ich halte das aus, ich war an der Front oder
und dann sieht er, wie während der OP BJ aus einer Arterie Blut ins Gesicht spritzt.
Ja.
Und da hat er dann ganz schnell den Käse im Gesicht. Wie es so schön heißt.
Ja. Nun ja, dann fliegen und dann ist das alles vorbei und dann geht es zur Hochzeitsreise nach Tokio, ne? Nach Tokio. Mit dem Hubschrauber. Margaret sitzt dann in der. Es kommt noch diese wunderbare Verabschiedung, die ich auch wirklich sehr auch wieder sehr schön fand. Ja. Ich finde generell diese Folge wunderschön, auch wenn ich jetzt
ja.
Aber auch Margaret ist da so gelöst, so glücklich. Frank ist nicht mehr dieser Vollarsch. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Und sie verabschiedet sich dann auch wirklich mit Umarmung von allen. Bei Frank zögert sie, oder beide zögern erst ganz kurz, weil auch in der deutschen Synchro sie sich teilweise siezen und dann wieder doch duzen. Gibt ihm erst, sie geben sich erst die Hand, auch dann umarmt sie Frank, steigt ins Flugzeug, Donald liegt auf einer Bahre, immer noch eingegipst. Dann wiederum die Frage, hat er sie zwischenzeitlich mal gelöst? Wohin Frost ist?
Das wollen wir nicht wissen.
Und ja, BJ und Hawkeye feixen dann noch und rufen ihr dann entgegen, das war nur ein Witz mit dem Gips, er hat gar keine Beine gebrochen und sie kriegt es aber nicht mit. Sie versteht es nicht. Sie freut sich einfach nur, weil sie
gerufen wird. Hubschrauber ist zu laut. Sollen wir ja noch ein Telegramm schicken? Ja, die kriegt das sogar mit den Zähnen auch unter den Gipfel.
Ja, dann fliegen sie weg. Und am Ende ist dann noch so ein kleiner Epilog, wo die vier Hauptcharaktere.
Also da sitzen Hawkeye, BJ und Potter zusammen mit Frank.
Genau, und Frank ist so ein bisschen durch den Wind, weil er jetzt wahrscheinlich dann da auch feststellt, dass das mit Margaret komplett vorbei ist.
Ja. Und die anderen leisten ihm einfach Gesellschaft im Sumpf, weil er einfach auch das Anrecht hat, jetzt gerade nicht allein sein zu müssen. Das finde ich sehr anständig von ihnen.
Er ist da schon ein bisschen fahrig.
Hm.
Und auch, ich meine, er wird da hinterher im Laufe der nächsten Staffel noch seltsamer?
Nein.
Oder? Ist das nicht mehr?
Nein, da kommen wir gleich drauf.
Habe ich das? Oh, dann bin ich immer. Ich habe das.
Da kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf. Es endet damit, dass sie sich ausmalen, was Margaret und Donald jetzt tun.
Genau.
und dann gehen sie alle kalt duschen, weil sie sich sehr lebhaft ausmalen, was sie jetzt wohl tun. Ja, der Punkt war nämlich eigentlich der, diese große Verabschiedung von Margaret, es war ursprünglich geplant, dass Margaret die Serie verlässt.
Ach.
Tatsächlich hat aber Frank die Serie verlassen. Das war sein letzter Auftritt in der nächsten Staffel. In der nächsten Staffel kommt nämlich Winchester. Am Anfang der nächsten Staffel ist Frank AWOL, also hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Das heißt, er war in Urlaub in Seoul oder Tokio, das weiß ich gar nicht mehr, hat aber irgendwann vollkommen durchgedreht, hat ständig irgendwelche Leute gestalkt, von denen er gedacht hat, dass das Margaret und Donald Penobscot waren. Dabei war es meistens ein General mit seiner Frau und irgendwas und ist so abgedreht, dass er dann am Schluss von der MP verhaftet werden sollte. Verhaftet, irgendwann auch verhaftet wurde, dann mit Paragraph 8 aus der Army entlassen wurde, weil er aber irgendwelche Beziehungen hat, stattdessen befördert und in die USA versetzt wurde, mit Belobigung und Beförderung wegversetzt. Aber immerhin sind sie ihn losgeworden und der ist wirklich ab der 5. Staffel ist Larry Linville nicht mehr dabei gewesen, weil er sich gesagt hat, mit der Figur ist nichts mehr zu machen. Dabei hatten sie jetzt gerade tatsächlich angefangen, aus Frank Burns einen Charakter zu machen, der ein bisschen mehr Tiefgang hat. Gerade wenn man ihn am Ende da stehen sieht, wie der Hubschrauber abfliegt und er einfach nur hinterher schaut und dann, dann weggeht, dann denkt man sich, armer Frank. Und armer Frank denkt man sich wirklich nicht oft in dieser Serie.
Das stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja. Aber stattdessen haben sie halt statt Margaret mit Donald Penobscot wegfliegen zu lassen und nicht mehr wiederzukommen, kommt dann in der nächsten Staffel Margaret wieder, weil die Flitterwochen waren kacke. Donald Penobscot ist nicht damit klargekommen mit seiner Eifersucht, weil Margaret halt ständig irgendwelchen Generälen und Colonels über den Weg gelaufen ist, mit denen sie schon mal was hatte. Ja. Und Margaret sie dann sagt, ja, also ich weiß auch nicht, Frank hatte nie ein Problem damit. Und dann muss sie sich eingestehen, ja, Frank ist nicht Donald Penobscot, aber in vielerlei Hinsicht ist Donald Penobscot eben auch nicht Frank gewesen.
Ja.
Also, dass sie nachträglich tatsächlich noch in der Anfang der 5. Staffel begreifen muss, was sie auch an Frank hatte. Der ja eigentlich ein kleinlicher, kleinkarierter Widerling war. Wirklich bis fast zum Ende, bis auf diese wenigen Momente, wo er ein bisschen Menschlichkeit gezeigt hat, haben die sich den so wenig entwickeln lassen, dass er eigentlich die ganze Zeit diese Wurst war, diese widerliche kleine Denunziantenwurst. Also die Größe, die zum Beispiel Major Winchester später bekommen hat, die hätte wahrscheinlich Frank in der ganzen Serie nicht bekommen, selbst wenn sie ihn weiter sich hätten entwickeln lassen. Mhm. Es war insofern schon richtig zu sagen, viel mehr kann aus der Figur nicht rauskommen. Ich gehe jetzt von Larry Linvilles Seite aus, aber ist trotzdem schade. Weil jetzt war Frank auf einmal, der hatte jetzt keine Margaret mehr und hat sich schon in dieser Staffel dadurch verändert, weil er eben nicht mehr dieses Doppelteam mit Margaret bilden konnte. Und jetzt war er gar nichts mehr am Ende dann, gefühlt.
Ja. Wäre aber auch interessant zu wissen, wenn das wäre, was wäre Wenn-Maschine, ne?
Hm.
Hätten wir nicht den Vergleich mit der Entwicklung von Winchester, was tatsächlich aus Frank Burns hätte werden können,
wie
das geendet wäre. Aber haben wir nicht.
Aber es ist auch immer so, dass Winchester ein anderer Typ ist. Winchester hat von vornherein mehr Größe gehabt. Der war der bessere Chirurg. Der war einfach von seiner ganzen Art her, stand der mehr über den Dingen und hatte, der war auch nicht dieser kleinliche Militärknochen, dieser Pfennigfuchser, dieser Denunziantentyp. Sie haben es immer wieder mal versucht am Anfang, so in der 6. Staffel solche Eigenschaften von Frank auf Charles zu übertragen, und es hat nie funktioniert. Und wenn Charles großzügig und überheblich und snobistisch und über den Dingen stand, dann hat man gemerkt, der funktioniert und mit dem kann man sich auch anfreunden. Und bei Frank konnte man sich wirklich nur mit ihm anfreunden, wenn man Mitleid mit ihm hatte. Ja. Wenn Margaret ihn schlecht behandelt hat oder er sich von Margaret schlecht behandelt gefühlt hat, was nicht dasselbe sein muss, oder er einfach dastand, weil Margaret abgeflogen ist und er sich allein gefühlt hat, dann hat man Mitleid mit ihm. Aber Frank hat es trotzdem auch immer wieder geschafft, im nächsten Moment irgendwas Fieses, Ekliges zu den Schwestern zu sagen oder irgendwen zu schikanieren oder auf Räder rumzuhacken oder sonst irgendwas zu machen, was ihn einfach unsympathisch gemacht hat. Und das finde ich schade, weil Larry Linville so ein toller Typ gewesen sein muss. Das ist so das, was mich immer so wurmt, wenn ich mitbekomme, was Larry Linville für ein toller Kollege war am Set und wie gut er drauf war, dass man Frank Burns so genüsslich hassen kann, ist ja auch eine Leistung, die von Larry Linville ausgeht, eine schauspielerische Leistung, dass der dieses Ekel so fantastisch gut gespielt hat.
Ja, und dieses Ekel hat halt diese Charaktergrundeigenschaft, dass er wahrscheinlich der richtige Minderwertigkeitskomplex hat.
Und wie? Und
die wiederum hat ja Winchester nicht.
Definitiv nicht.
Er ist auch überheblich, aber sich seiner, also er hat keine Minderwertigkeitskomplexe, sagen wir es mal so. Er hat vielleicht eine sehr übersteigerte Hybris.
Ja.
Und dadurch haben beide Charaktere auch in den Peaks gewisse Ausprägungen, die man gleich die man fast vergleichen könnte, aber der Grund dahinter ist halt ein ganz anderer. Ne? Und darum, Burns musste als Team erstmal agieren, weil alleine konnte er nicht. Und Winchester ist ein Solo-Player.
Ja. Der kann alleine.
Aber trotzdem auch teamfähig. Aber er kann das halt steuern, wenn er das zulässt.
Wenn er das zulässt,
war es genau andersrum.
Genau. Ja, Winchester kann im Team, wenn er will, wenn er die Notwendigkeit sieht und da ein guter Chirurg ist und alles, kommt das vor. Frank kann nicht im Team. Der kann nicht und will nicht, der braucht aber gleichzeitig ein Team. Der braucht den Schulterschluss mit der Posse, wie man das so sagt. Der braucht jemand auf seiner Seite, sonst steht er allein da. Der hatte Margaret gebraucht und das hat ihn jetzt einsam gemacht. Das hat aber auch Margaret einsam gemacht. Ich habe diese ganze fünfte Staffel gerade angeschaut, weil das wirklich diese eine Staffel ist, die ich immer ausgelassen hatte, weil ich keine Lust auf diese Donald Penobscot-Verlobungsgeschichte hatte. Und das sind so tolle Folgen, wie zum Beispiel die Folge mit den Schwestern, wo sich Margaret einen Streit mit ihren Schwestern hat, weil der Verlobte oder Ehemann einer der Schwestern heimlich ins Zelt kommt und sie versuchen, die Schwester zu ihrem Mann kommen zu lassen und Margaret muss bei den Schwestern übernachten. Wir hatten da auch vor Jahren mal drüber geredet. Und auch da ist Margaret, merkt man mal an, Margaret ist einsam. Sie hat sich nie mit ihren Schwestern angefreundet. Sie hatte ja auch Frank. Sie musste das auch nicht. Sie musste nicht mit untergebenen Freundschaften anfangen, weil sie hatte ihren Verbündeten, ihren Frank. Der ist aber in der fünften Staffel weg. Und das macht Margaret in der fünften Staffel schon sehr viel einsamer und sehr viel zugänglicher für andere Freundschaften. Also Margaret hat in dieser fünften Staffel immer noch sehr viele Eigenschaften der alten Margaret. Als zum Beispiel Radar in einer Folge zum Lieutenant befördert wird, weil irgendein Sergeant was dreht, um Radar einen Gefallen zu tun, was total nach hinten losgeht, weil Radar das furchtbar findet, plötzlich Offizier zu sein, da wird er von Margaret und von Frank schikaniert, aber hauptsächlich von Margaret. Also nicht zusammen schikaniert, er wird sowohl von Frank schikaniert, weil der sowieso Radar schikaniert und von Margaret aber auch, weil die sofort misstrauisch ist und sagt, das kann nicht sein und die ihn halt sofort nach allen Regeln fertig machen will und ihn dann aber anpflaumt, wenn er gleichzeitig seine Pflichten als Lieutenant nicht richtig wahrnimmt. Sie sind jetzt Offizier, benehmen Sie sich mal gefälligst. Also Margaret hat in dieser Staffel noch ihre unangenehmen Eigenschaften, hat aber nicht mehr ihren Frank, der ihr dabei zur Seite steht. Ja. Und dadurch ändert sie sich halt auch mit der Zeit viel mehr, weil sie alleine auf sich gestellt eine andere Einheit bildet und dann viel offener ist für Einflüsse von außen.
Ja, Frank hat sie in einer gewissen Weise abgeschirmt. Ne?
Ja.
Er hat sie eingenommen für sich selbst. Das ist schon eine ziemlich egoistische Haltung. Ne?
Ja. Ich meine, für Frank war diese Beziehung ja auch eine Beziehung mit einer gewissen Bedeutung. Das war eine Seelenverwandtschaft gleichzeitig. Das kommt auch immer mehr raus. Er hat Margaret gebraucht. Die hat ihm viel bedeutet. Und sie, er ihr ja wohl auch, aber sie hat da keine Zukunft gesehen, denn er hätte sich nie von seiner Frau getrennt, denn gleichzeitig ist Frank halt ein egoistischer, materialistischer, kleiner Drecksack, der sich nie im Leben von seiner Frau trennen würde, weil das, damit ginge sein Geld flöten. Also hatte das für Margaret keine Zukunft und letztendlich war es eine Affäre, die Frank mit ihr hatte. Und so gesehen kann man natürlich verstehen, dass Margaret sagt, hier, ich habe jetzt den Typen getroffen, den ich toll finde, der will mich heiraten, der hat mir sofort einen Verlobungsring geschenkt. Ich bin jetzt mit Donald Penobscot verlobt und damit sind wir wieder einen Schritt weiter bei der ehelichen Treue. Sie ist ihrem Verlobten treu und Frank muss in der 5. Staffel zwangsläufig seiner Frau treu sein, weil die einzige Frau, die ihn sonst rangelassen hätte, die will ihn jetzt nicht mehr.
Und auch die einzige Frau, die, ich sag mal, in seiner Ebene wäre. Ansonsten hätte er sich ja mit dem niederen Volk abgeben müssen. Was er wiederum ja vorher immer die ganze Zeit getriezt hat. Das heißt, wenn er nicht gerade eine Masochistin rumrennt.
Er sagt am Ende dieser Folge von Margaret, also an dieser zweiten Episode der Staffel Margarets Verlobung, dann sitzen sie so am Tisch in der Messe und er sagt, ja, ich könnte mich jetzt ja mal mit Schwester so und so treffen. Und Margaret meint, ist sie nicht vielleicht ein bisschen jung für dich, Frank? Und Frank meint, ja, aber ein bisschen Jugend könnte mir ja jetzt ganz gut tun, zur Abwechslung mal. Also so blöde kleine Tiefschläge, wie sie halt sind. Das ist nicht besonders witzig, aber es ist einfach schön zu sehen. Margaret stürmt wütend davon. Es ist gemein von Frank gewesen, aber es war von ihr ja auch nicht unbedingt so nett. Und am Tisch sitzen eben auch BJ und Hawkeye und die freuen sich mit Frank zusammen über diese kleine boshafte Gemeinheit. Also die halten in dem Moment, halten sie zu ihm. Es ist eine insgesamt keine schöne Szene, weil es halt so Kleinigkeiten.
Also der Herrenwitz, ne?
Es ist so kleinkarierte Sticheleien, die sind nicht schön. Aber es ist trotzdem auf eine gewisse Weise in dem Moment schön zu sehen, dass Frank hier eben Sympathie abbekommt von den anderen. Und das passiert so selten, dass man es ihm, auch wenn man es vielleicht nicht sollte, dann doch gönnt für so einen kurzen Moment.
Es ist ja auch nicht, nicht so, dass er wirklich, dass er dadurch einen regen Push
kriegt. Es ist nicht so, dass er irgendeine Chance bei der Schwester hat. Entschuldigung.
Du hast genau das gesagt, was ich irgendwann auch zusammengestottert hätte. Nicht nachhaltig, das ist das Wort, wo ich hinsteuern nicht wollte.
Nachhaltig,
es ist nicht nachhaltig.
Ja, ja.
Ich habe noch nicht viel getrunken heute. Mein Gehirn ist noch ein wabernder Haufen aus Schlamm.
Hast du was zu trinken da?
Ja, eine ziemlich alte Flasche Mineralwasser, die neben meinem Bett steht. Ich weiß gar nicht, ob das Wasser auch noch schmeckt. Ich werde mal dran
nuckeln. Trotzdem mal einen Schluck. Dehydrieren ist nicht gut. Ich hoffe, die stand jetzt nur so neben deinem Bett und war nicht irgendwie für Notfälle gedacht, damit du...
Ach so, ja, die hat so eine komische Form. Das ist Braus?
Weil nicht, dass du... Weil ich meine, mit den Beinen nachts aufs Klo, das weiß man ja nie, was da... Es ist schon Mineralwasser drin, oder?
Es war mal Mineralwasser. Es ist auch bald
auch nicht leicht gelb verfärbt oder so? Okay, wir sind ja wieder im
Krankenhaus. Es hat aber eine leichte Ammoniaknote.
Dankeschön. Wir wissen alles, was wir wissen wollten.
Womit wir wieder beim Gips wären.
Ich habe heute schon wieder zu viel getrunken. Ich hoffe, ich halte bis zum Ende der Folge durch. Das ist schlimm.
Ja, ich versuche ansonsten auch tatsächlich am Tag 3 bis 4 Liter zu trinken, weil mir ein Arzt mal gesagt hat, das wäre gut.
Ja.
Aber ich muss halt ständig laufen gehen.
Das auch.
Ist anstrengend. Und mittlerweile ist so 3:15 nachts. Laut Urologe ist das eine völlig normale Situation, wenn man halt viel trinkt, dass man dann auch ab um 50 muss man halt auch nachts dann mal raus.
Das ist die Zeit, wo der körpereigene Cortisonspiegel hochgeht, der piekt und dadurch wird man wach. und geht aufs Klo. Und wenn man wie ich jetzt gerade zusätzlich noch Cortison nehmen muss, ist das dann gerne mal die Zeit, ab der man dann auch wach bleibt, weil man nicht mehr einschlafen kann.
Ja, Glückwunsch. Mhm. Da habe ich zum Glück, toi, 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 ich penne dann auch immer sofort weg. Darum lese ich auch abends nichts mehr seit Monaten, weil ich nach 5 Minuten penne, wenn ich ins Bett gehe.
Oh, ich kann Jahre an einem Buch lesen, immer zum Einschlafen.
Ich auch. Also ich könnte dir sogar an einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich im Laufe meines Lebens gelesen habe, weil ich sehr langsam lese. Das erste war Pittje Puck, der Held des Tages. Oh. Da habe ich auch sehr lange dran gelesen.
Pittje Puck, den habe ich auch mal gelesen. Das ist
der Briefträger.
Nee, warte mal, wer ist denn Pittje? Pittje Puck ist der Briefträger. Balduin Pfiff, das ist der Privatdetektiv. Ein großer, dicker Privatdetektiv auch mit dicken Karos, das weiß ich noch. Das war sehr wichtig, dass der breit kariert war und dass er groß und dick war und dass er seine herausragendste Fähigkeit war es, einen Liter Buttermilch zu ächzen und den aber auch vorher minutenlang am ausgestreckten Arm in der Hand halten zu können. Das weiß ich nämlich noch, weil in einer Balduin-Pfiff-Geschichte wurde das Leben von Balduin-Pfiff verfilmt und der Schauspieler, der ihn gedoubelt hat, mit dem hat sich Balduin-Pfiff, ich hoffe, er heißt Balduin-Pfiff, ich glaube ja, den Wettstreit gemacht. Balduin Pfiff war nur einverstanden, wenn dieser Schauspieler ihn dubelt, wenn die Sache mit der Buttermilch ohne Filmtrick vonstatten geht. Also mussten sie beide mit ausgestreckter Arm 1 Minute lang die Buttermilch in der Hand halten. Mach das mal. Balduin Pfiff. Einer der Privatdetektivhelden meiner Kindheit. Ich habe Pittje Puck, habe ich nie gelesen.
In einer großen weltweit agierenden Suchmaschine. Die kommt mir optisch bekannt vor, ja. Also ein Liter, ein Kilo an sich geht ja noch, je nachdem wie lange. Ich denke mal, es war nicht in einem Plastikbecher mit Aludeckel, sondern wahrscheinlich in einem Krug. Der Krug hat ja auch nochmal Gewicht.
Natürlich, nachhaltig und so.
Dann wird es schwer.
Aber Pittje Puck ist mir tatsächlich als Kind nie untergekommen. Ich kannte den, aber ich glaube, es war der Name, den ich nicht mochte, aus irgendeinem Grund. Ich hatte als Kind echt ein Problem mit Namen, wenn die irgendwie klangen, als ob ich sie nicht mochte und es gab da keine Regel, dann war alles vorbei. Figuren mit Namen, die mir unsympathisch waren, weil ich ein sehr, sehr oberflächliches Kind in der Hinsicht war, das war einfach der Klang oder die Vokale oder irgendwas. Nee. Da
das ging ist nix. Niederländisch, das wusste ich auch nicht.
Ja, Pittje ist niederländisch, natürlich.
Ich bin da zu doof, um so abzuleiten. Meine ganze Intelligenz ist hier in dem Vogelfutter, was hier liegt.
Ah, so.
Was? Fährbogen?
Oh Gott, das ist echt Vogelfutter?
Ja.
Ah, schön.
Habe ich in Göttingen bekommen.
Göttingen?
Stand der Grünen.
Ja, ich mache jetzt kein Foto von dem Vogelfutter. Ich mache hier keine Werbung für. Hast du vergessen? Erst in die Kamera halten, bis der Vogel kommt und dir das Futter aus den toten Klauen, aus den knöchernen Händen.
Frisst.
Vorbei gibt's hier nichts.
Das ist eines der Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, worum es da ging, ehrlich gesagt. Ich war damals noch jünger als heute und.
Noch, und ich habe keine Ahnung, wieso wir jetzt eigentlich, wie kamen wir jetzt, wo sind wir abgebogen?
Wir waren eigentlich beim Pinkeln nachts.
Beim Pinkeln
nachts. Nicht mehr einpennen und ich habe gesagt, ich penne schnell ein, weil du nicht so schnell oder weil du wach bist.
Aber ich glaube, es hatte keinen inhaltlichen Zusammenhang mit irgendwas aus der Folge. Jetzt müssen wir schauen, wie wir zu der Folge zurückkommen.
Es hatte einen, weil ich sagte, ich habe noch nicht viel getrunken, du hast heute schon viel getrunken, musst aufs Klo. Und dann habe ich wieder gesagt, damit wären wir dann wieder irgendwie bei dem Gips.
Ah, Mensch, deduktive Logik. Das ist hier eigentlich hier im Sumpf des Verbrechens. Wir sind die wahren Sherlocks. Wir sind so gut. Gips, ja. Haben die dem jetzt einen Katheter gelegt und irgendwie unten einen Urinbeutel? Oder es ist bei so einem Körpergift ist einfach unten eine Aussparung, dass der Mann wenigstens sich auf eine Bettpfanne legen kann? Muss ja auch also, kacken
die
können.
Waren alle sturzbesoffen. Und zwar und so richtig besoffen. Pinapsgard war so besoffen, der hat gar nichts mehr mitbekommen. Und ich glaube, ich möchte nicht von zwei, auch wenn es gute Chirurgen sind, von zwei sturzbetrunkenen Chirurgen einen Harnkatheter gelegt bekommen. Danach sieht die Harnröhre wahrscheinlich eher aus wie ein Schweizer Käse.
Oh Gott.
Das möchte, glaube ich, niemand. Und sie haben sich auch nicht die Mühe gemacht, weil sie, ich meine, das war ein Streich. Ja, die haben ja nicht gesagt, oh, wir lassen den mal bewusst jetzt 3 Monate damit rumlaufen.
Es ist ohnehin. Am nächsten Tag wird einfach gesagt, der hat sich die Beine nachts gebrochen, wir waren alle betrunken. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, es gibt keine Röntgenaufnahmen, es gibt kein gar nichts. Alles, was es ist, ist ihr Wort und der Gips. Und das wird Margaret gesagt, die dann vor Wut ein Loch ins Zelt schlägt als Reaktion.
Ja.
Natürlich ist die sauer, aber die kommt auch nicht auf die Idee, sich dann von ihrem Verlobten mal die Röntgenaufnahmen zeigen zu lassen, weil könnte ja sein, dass das ein schlimmer Bruch ist. Die hat es einfach geglaubt. Das ist schon ein bisschen nachlässig. Andererseits, naja Gott, wahrscheinlich passiert so viel in so einem Lager.
Ich meine, das ist halt auf vielen Ebenen eigentlich völlig Banane. Ne? Also ja. Die haben ja immer wieder Materialknappheit. Und auch Gips ist im Zweifelsfall ein wertvoller Rohstoff, wenn man halt Verwundete eingipsen muss. Die haben sehr viel Gips verbraucht. Offensichtlich haben sie es alleine gemacht. Sie sind also auch ins Lager gegangen, was ja abgeschlossen sein sollte.
Gott, ich möchte nicht wissen, wie der Gipsraum am nächsten Tag ausgesehen hat.
Wie der Gipsraum? Nochmal, die waren stockbesoffen. Und dieser Gips ist ja wirklich sehr formschön gemacht. Der muss ja Lage für Lage aufgebracht werden. Das muss ja trocknen, neu, also ähnlich wie so ein Baumkuchen. Du kannst ihn ja nicht so einen Gips einschlemmen.
Gott, das muss Stunden gedauert haben. Das muss
Stunden gedauert haben. Und am nächsten Tag, oder als ich in der Stadt, war der Gips ja steinhart. Sonst hätte er sich ja noch irgendwie bewegen können.
Eben.
Und wie gesagt, die Füße waren nicht fixiert. Und er stand auf seinen Füßen. Hätte er sich wirklich die Beine gebrochen, er hätte Schmerzen haben müssen ohne Ende. Sie haben ihn ja auch nicht mit Morphium vollgepumpt.
Das ist wahr.
Dann hätte er auch nicht mehr stehen können. Also, wie gesagt, so oder so. Die Tatsache, dass es ein Scherz war, hätte jedem sofort auffallen können müssen.
Ja.
Ist aber nicht. Und dann ist die Frage, haben sie es vielleicht tatsächlich alle gemerkt, außer Penobscot selber, weil er kein Chirurg ist, und haben sich gedacht, du Pimmel, wir lassen dich mal da drin.
Ja, aber Margaret muss das gemerkt haben.
Sie muss es gemerkt haben. Aber sie hat es ja auch nicht in Frage gestellt.
Also, wenn alle anderen das gemerkt haben, ich hätte jetzt, sagen wir mal so, Faser Malkay würde ich es nicht zutrauen, dass er das merkt und dann nichts sagt aus Schadenfreude. Nee. Allen anderen würde ich es zutrauen und bei Margaret halte ich es für komplett ausgeschlossen, dass ihr das klar wird und sie nichts sagt. Weil das ist ihre Hochzeit, sie will, dass die Hochzeit perfekt ist, es ist ihr Ehemann und Margaret ist sowieso mit Streichen, steht die auf Kriegsfuß, weil diese Streiche hasst sie immer, von der ersten bis zur letzten Staffel sind Streiche etwas, obwohl Margaret, glaube ich, sogar selber irgendwann mal Streiche spielt als Rache, aber sowas kannst du ihr nicht antun, da würde sie nicht mitspielen und warum sollte sie auch, es ist ihr Verlobter.
Sie ist ja Leidtragende.
Sie ist Leidtragende.
Die Hochzeitsnacht ist vorbei.
Ja, da ist mit einer Hochzeitsnacht erstmal nichts. Egal, ob die da unten eine Aussparung gemacht haben. Das ist, so gesehen, naja, und natürlich ist es auch kein besonders geschmackvoller Scherz, aber wir nehmen jetzt mal hin, Junggesellenabschiede sind immer derb und wir sind in den 50ern und die Serie ist aus den 70ern und wenn ich daran denke, mein ehemaliger Schwager, was der damals, der hatte sich irgendwie geweigert, einen richtigen Junggesellenabschied zu machen, weil er wusste, was ihm dann da alles blüht oben in Norddeutschland. Wenn da so ein traditioneller Junggesellenabschied ist, es wurde ihm auch nicht so ohne weiteres verziehen von seinen Junggesellenfreunden, dass er sich nicht hat durch die Mangel drehen lassen mit allen boshaften und menschenentwürdigenden Schikanen, die man, und das war, wann war das? Vor 15 Jahren oder so.
Ja.
So gesehen ist das jetzt hier als geschmackloser Scherz, kann man so hinnehmen und man muss es jetzt nicht allzu sehr verdammen, noch dazu, weil die wirklich komplett sturzbesoffen waren. Ja. Hast du die, du schaust ja sonst eigentlich immer gerne Deutsch an, in der deutschen Synchro. Es lohnt sich, diese besoffenen Szene nochmal auf Englisch zu schauen, weil ich den Verdacht habe, dass die wirklich alle besoffen waren. Du kannst teilweise so perfekt nicht besoffen spielen, wie das zum Beispiel Harry Morgan gemacht hat. Der muss wirklich strack gewesen sein. Faser Mulcahy, okay. Das war deutlich gespielt. Radar wäre ich jetzt nicht so sicher. Larry Linville, wenn dann was gut gespielt, könnte gut gespielt sein. Hawkeye und BJ waren, die haben so perfekt betrunken gelallt und getorkelt und alles, das hat man wirklich an den Stimmen gehört, dass ich mir sicher war, die haben alle einen im Tee gehabt. Das ist toll. Das ist, es ist eine groß, also wenn es gespielt ist, ist es eine großartige schauspielerische Leistung, diese Gruppe von Betrunkenen so darzustellen, dass du wirklich merkst, wie die einfach den ganzen Abend betrunken haben und komplett hinüber den Raider, der raustorkelt und dann draußen bumm, einfach draußen liegen Boden bleibt. Potter, der totale Wortfindungsstörungen hat, alle sind sie am Lallen, am Rumfallen. Einer der schönsten Momente ist Burns, der eine Ansprache halten will und einfach nur, Penobscot, warum glauben Sie, dass Margaret, jemand wie Margaret, Sie verdient? Sie haben mir noch nicht geantwortet. Und Potter meint, warum fallen Sie nicht einfach bewusstlos um? Endlich jemand, der sich um mich kümmert. Wump. Das ist so schön. Immerhin, Burns bricht sich nicht die Beine. Das sagt er am nächsten Tag auch. Ach, was für ein Glück, dass ich mir nicht die Beine gebrochen habe, während ich geschlafen habe.
Während
ich geschlafen habe. Das ist das Beste, er kommt ja sogar drauf. Es ist herrlich. Es ist wirklich toll. Ach. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es ist eine dieser schönen Folgen, wo sehr viel im Griffiths Park, also draußen on location gedreht wurde. Wir sind sehr häufig viel draußen im Lager und nicht so viel am Set.
Ja, auch beim Basketballspiel vorne und sowas. Ne?
Die Hochzeit überhaupt sehr viel, wenn Frank von Penobscot durchs Lager gejagt wird und weil der mit ihm reden will und Frank abhaut und hysterisch kreischt und dann sich auf den Boden schmeißt und Penobscot oben auf ihm drauf sitzt.
Ich wollte und Frank ihn
dann
danken.
Das Lachen anfängt. dieses Lachen. Das ist so herrlich. Das ist toll.
Nein, das war schon, also ich fand die vor, ich habe jetzt lange keine Mesh-Folge mehr gesehen und das war eine richtig schöne Folge.
Ja.
Diese Charaktere waren in sich für mich auf einem hohen Sympathielevel, alle.
Mhm.
Es war Slapstick mit drin, ein bisschen Tiefgründigkeit. Und also mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte sie noch lieber mit dir tatsächlich am Strand. Am Strand. Ach, der Riviera mit den Mumins auch. Mhm. Wetter, wo das Wetter heute auch nicht so wahnsinnig geil ist, ne? Aber
hätte man schon schön ein bisschen am Rhein sitzen können, aber wir schaffen das schon noch.
Ja, irgendwann schaffen wir es noch, ne? wenn der alte Mann wieder hier laufen kann. Ja. Und das ist eine Premiere, glaube ich, kann das sein für mich, für uns. Haben wir jemals schon mal einen Online-Podcast zu zweit, nur du und ich, aufgenommen? Es war doch im Allgemeinen immer irgendjemand dabei, was jetzt nicht schlecht ist. Ne?
Könnte schon sein, im Winter oder so, dass wir das auch mal statt unseren. Also, wir haben, wenn wir uns am Rhein getroffen haben, war es ja immer Sommer oder Frühling oder Herbst. Also, natürlich.
Haben wir schon mal?
Unendliche Geschichte zum Beispiel.
Das haben wir zu zweit gemacht.
Ziemlich sicher. Oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht
mehr. Da war garantiert jemand dabei und wir haben es nur wieder vergessen, weil wir alte, ignorante Säcke sind.
Ah, es ist so schlimm. Ja, es ist so furchtbar. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr, mit wem ich was aufgenommen habe. Ich bin neulich gefragt worden, wie viele Folgen Sebastian schon hier, das war noch Data sein Hals dabei war. Und ich musste das durchforsten, weil ich blöderweise nie unter die Folgen schreibe, wer da mitspricht. Das mache ich jetzt. Das muss ich jetzt mal nachträglich alles einfügen, aber weil ich sonst echt nicht mehr weiß. Ja. Und seitdem ich irgendwann aufgehört habe, Fotos während der Aufnahme zu machen, diesmal haben wir viele schöne Fotos gemacht, die man alle in den Shownotes sehen kann.
Obwohl auf den Fotos nur wir drauf sind, trotzdem sind sie schön.
Ja, aber du hast immerhin intelligente Dinge gemacht, wie Tassen oder Gummikissen vor dein Gesicht zu halten. Mein Gesicht müsst ihr immer sehen.
Oh mein Gott! Guck mal, ich kann mein Gesicht noch schöner machen. So.
Oh, Moment, das kriege ich hin. Und ich kann meine Earl Grey Tasse davor halten. Oh. Nur jetzt, die ist gespiegelt. Was soll das denn? Sowas Blödes aber auch.
Was können wir denn damit Grey jetzt? Hot. Na so. Sowas, wer Achtung, könnte das
jetzt,
wohl?
Achtung, jetzt davor halten. Jetzt.
Ha! Unglaublich. Ich hätte auch noch ein paar. Warum liegen sie hier? Reißfeste Müllbeutel.
Danke, die brauchen wir jetzt nicht. Das bietet diesem Podcast keinen Mehrwert.
Reißfeste Müllbeutel. Etwas, ein Statement, ich finde das sehr schön.
Auf jeden Fall bereichert uns. Na gut. Wenn du es so willst. Nee, Moment. Warum macht er das nicht? Hat er nicht gemacht. Aber jetzt. Nee, auch nicht.
Will er nicht?
Irgendwas will er nicht. Doch.
Der Computer ist halt queerfeindlich.
Der Computer? Ich hab. Was ist der denn Lümmel. Jetzt? Der Lümmel. Irgendwas hat der Computer nicht gewollt. Frag mich. Ich hab kein. Irgendwas. Ich glaube, das war es jetzt mit den Snapshots. Mit den Screenshots.
Das Kontingent ist aufgebraucht.
Die Technik. Ich bin alt. Ich bin so alt und die Technik mag mich nicht mehr.
Apropos alt. Wir waren jetzt auf einer privaten Feier letztes Wochenende und es waren noch junge Erwachsene da. Anfang, sag mal ab 18 bis 23. Mhm. Und diese jungen Erwachsenen unterhielten sich. Wir saßen gegenüber und dann meinte der Älteste der jungen Erwachsenen, die alten Leute, die Facebook benutzen, so ab 50. Und Nicole und ich, nicht Nicole, Lord Voldemort.
Lord Voldemort, bitte schön.
Wir gucken uns an. Janik, danke. Apropos Lord Voldemort. Ja. Das ist ich hab's gar nicht hier. Es gibt einen Pommesladen in Köln, in der Ehrenstraße, glaube ich.
Hä?
Frittenberg.
Ach so, ja.
Ne? Und wenn man sich dann da an diesen Automaten was zu essen bestellt, bekommt dann ja einen Zettel raus mit einem
Das ist ein Pommes-Fritten-Automaten-Fritten?
Nee, so ein Bestellladen, so ein Bestelldisplay. Und dann kriegt man halt einen Zettel, da steht dann ein random ausgewählter Name drauf. Und dann wird der hinterher gerufen, wenn es fertig zubereitet ist. Und dann kann man sich das abholen. So, Nicole hat diesen Automaten bedient, der Zettel kam raus und rate, welcher Name ihr zugewiesen wurde?
Nee, nicht wirklich.
Ist so. Ich habe es auch fotografiert. Ich wollte das auch in unsere. Es stand wirklich Lord Voldemort drauf. Echt nicht wahr sein. Das war so geil. Das finden wahrscheinlich drei Leute auf der Welt unglaublich komisch. Du, Nicole und ich. Das ist so.
Das gibt's nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Das kann doch nicht wahr sein.
Wahrscheinlich war das der magische Hut, der da drin gesessen hat. Also, da guckst du.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wer kennt schon diese vollkommen obskure, unbekannte literarische Figur Lord Voldemort? Die kennt doch niemand!
Die kennt niemand und schon gar nicht, dass ich damit verheiratet bin.
Eben. Ja, das weiß tatsächlich. Die Welt, weil die Welt uns zuhört. Seit der Pandemie-Kreuzfahrt.
Ja.
Seitdem bist du mit Lord Voldemort verheiratet.
Alle Geräte hören uns zu. Ich meine, hier in meinem Haus hört mir sowieso alles zu.
Sowieso alles.
Und
ja, irgendjemand muss dir ja zuhören, wenn du was sagst. Ich meine, deswegen machen wir diese Podcasts, weil sonst hört uns ja keiner zu. Wir wollen ja, dass die Welt
Und das Schöne ist, wenn man es im Konzert hat, kann man weghören.
Der Satz hatte mal einen Anfang, aber ich. Genau, ja, richtig. So. was machen wir hier eigentlich?
Wer sind wir?
Bei mir steht nicht mehr viel, außer Stormy Weather. Was war es das nochmal?
Stormy Weather?
Stormy Weather.
Ist das nicht eine Prostituierte?
Nee, das ist Stormy Daniels. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. That's my baby and I are together. Das ist das, was sie am Anfang im OP singen. Ich wollte jetzt noch irgendwie was vorbereiten. Einen kleinen Einspieler habe ich jetzt vergessen. Das ist dieser blöde, das ist dieser Witz, den BJ erzählt am Anfang im OP, um die Stimmung aufzuheitern, weil sie da so lange, weil sie alle irgendwie auf Margarets Verlobung rumhacken. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Es war irgendwie was von einem Japaner, der am Golfplatz vom Blitz im Reißverschluss, Hosenreißverschluss getroffen wird und seitdem verrückt nach dem Song Stormy Weather ist. Und dann fangen sie alle im OP an zu singen. Das ist ein schöner Moment.
Ja. Ja, siehst
du. Ja.
Das habe ich in meinem Alterskrankenkopf auch schon wieder verdrängt. Aber jetzt, wo du es sagst.
Ist einfach ein schönes Lied, das mir sofort aufgefallen ist. Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather.
Aber singen es tatsächlich alle, inklusive Margaret und Frank? Oder?
Schwer zu sagen, weil man ja die mit den Masken nicht sieht.
Ich dachte gerade, du kramst in der Geschirrschublade und wolltest dir jetzt ein Brot schmieren. Wenn du es umdrehst, könnte es auch so eine Pottpfeife sein, ne?
Mhm. Ja, stimmt. Für was nicht dazu alles gut ist.
Ja, super, Susan, super. Ich höre das halt tatsächlich gerne, ne?
Ja, und das kannst du. Boah, wenn meine Musik jetzt noch von der KI kopiert werden könnte, dann gehe ich ja. Dann höre ich auf. So schlecht kann keine KI spielen wie ich. Gleichzeitig Kazoo, Ukulele, Maultrommel und alle Flöten. Ich habe mir extra zusätzliche Körperöffnungen wachsen lassen, um all diese Instrumente gleichzeitig spielen zu können und Gliedmaßen. So.
Kannst du auch die Achseltrompete noch dabei spielen?
Das ist das Nächste, was ich lerne.
Ja, das ist gibt's bestimmt in Großhanger Volkshochschule.
Mhm.
Achseltrompete.
Und du gibst ihn.
Ja, ich habe sehr viel Fleisch, was man dort in Wallung bringen kann, was wunderbare Töne gibt.
Ja,
wichtig ist auch die richtige weiß, Feuchtigkeit.
Was?
Die richtige Feuchtigkeit. Es darf nicht zu nass sein, sonst. Aber trocken
geht halt auch nicht. Ja auch, ich meine, man muss ja auch die verschiedenen Arten von Fürzen hervorbringen. Wenn man etwas kann, muss man es der Welt vermitteln. Du hast etwas, was du der Welt beibringen kannst.
Ja.
Es ist wichtig. Du musst das weitergeben. Ein Erbe und so. So, ich glaube, wir sind hier. Da steht noch was. Eine Nonne springt aus der Torte.
Ja.
Ach ja. Das Faser Malkay erzählt, er war erst aber einmal bei einem einzigen Junggesellenabschied und da wäre eine Nonne aus der Torte gesprungen. Und ich stelle mir das so schön vor. Vor allem, ich stelle mir da jetzt zwei verschiedene Versionen vor. Ein richtiger Junggesellenabschied, wo eine Stripperin als Nonne verkleidet aus der Torte springt und ein Junggesellenabschied im Kloster, wo eine Nonne, die Mutter Oberin, aus der Torte springt. Ich weiß nicht, welche Vorstellung.
Frage ich mich nur gerade, wer hat da geheiratet?
Ja, wer? Verdammtes katholische Schwester und der Pfarrer, wer hat da geheiratet?
Ja. Oder es war das Findelkind, was in dem Kloster aufgewachsen ist, die Tochter, das Findelmädchen, was dann mit 18 an den armen Bauernsohn aus dem Klostergehöft.
Vielleicht ist ja auch einfach einer der Klosterbrüder, hat sein Gelübde abgelegt, um zu heiraten, und zum Abschied ist die
Mutter
Nonne
Oberin aus der Torte gekrabbelt.
Ich meine, waren wir da? Hallo? Martin Luther und wie hieß sie noch? Das war auch eine Nonne. Die ist da wahrscheinlich auch aus der Torte gesprungen. Geschichte, deutsche Geschichte, Reformation. Haben alles in der Schule gelernt. Kennst du nicht die Stelle aus der Schule, in der die Braut von Martin Luther aus der Torte gesprungen ist? Hast du dich nicht, hast du nicht aufgepasst?
Ich versuche das gerade noch ins Absurdere zu treiben. Mhm. Es fällt mir aber nicht ein.
Und weißt du, was das Tragische ist? Ich habe die Geschichte, also das Leben von Martin Luther hatten wir mal als Zeichentrick, als Animationsfilm gemacht. Ich war zuständig dafür, Character Design, Animation und Regie. Und ich habe die Sache mit der Torte einfach vergessen.
Das ist eine
Schande. Und das lief in der, ich glaube, in der Sendung mit der Maus ohne Nonne, die aus der Torte springt.
Ich habe es übrigens gesehen. Ich fand es sehr schön.
Aber es ist gut, dass ich jetzt im Ruhestand bin. Ich verdiene es nicht mehr. Ich habe die Nonne in der Torte vergessen. Ich verdiene es nicht mehr, für die Maus zu zeichnen.
Du könntest aber einen kleinen Comicstrip malen oder zeichnen oder wie man das dann nennt. Ich bin ja komplett unbedarft. Mhm. In der Martin Luther tatsächlich seine Braut aus der Torte empfängt. Und du kannst ja verschiedene Enden machen. Entweder die Torte wurde gebacken mit der Nonne drin.
Nee, es ist gut. So.
Oder sogar ein Brot. Nee. Ne? Leib Christi, ein schönes Graubrot mit eingebackener Nonne.
Nee.
Und dann wird es in Scheiben aufgeschnitten. Nee, da denkt man sich, scheiße.
Der Witz ist tot, die Nonne auch. Und
Kein Witz kann tot genug sein, weiter zu reiten.
Nein. Alles vorbei. Nie wieder. So, das war's. Ich glaube, damit sind wir durch, oder?
Ja, es hat mir durchgebacken
und können
wir aus sind durchgebacken und kross.
Springen und kross. Ja. Wenn zur schönen Osterzeit all die vom Bäckersleute Bäckersachen
und Torten wollen, machen, dann sollen sie das mit Vollkorn wollen.
Denken Max und Moritz auch, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Die Sachen der Max und Moritz, das fand ich immer gruselig.
Wenn das in Max der Nähe und Moritz von Göttingen ist übrigens das Brotmuseum. Falls jemand mal dahin möchte, dann ich glaube, weil da war doch auch irgendwas verbunden mit Max und Moritz, oder?
Ja, die werden ja von dem Bäcker im Brotteig eingewickelt und dann gebacken. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. Wie die Knusper-Knaspert, wie zwei Mäuse, knabbern sie sich aus dem Gehäuse irgendwie.
Ja.
Bäckermeister schrie, ach Herrje, da laufen sie.
Ja, und dann kommen sie in die Kornmühle und kommen dann als Korn raus. Auch da,
genau.
Sie kommen ja nicht als Brei heraus, wie man es erwarten würde, sondern als Korn. Als das heißt, da ist eine Formumwandlung drin, ein Materietransformator.
Oder eine starke Dehydration. Schockfrostung zum Beispiel könnte auch stattgefunden haben. Ich habe mal im Eichborn Verlag gibt es ein schönes, kleines, recht dünnes Werk, der Fall Max und Moritz aus juristischer Sicht. Sämtliche Vergehen, die während Max und Moritz, also nicht nur von Max und Moritz selber, sondern auch von allen anderen vergangen werden, da ist dann eben auch Mord und Totschlag und Anstiftung zum Mord und so. Wenn zum Beispiel der Müller, weil Max und Moritz Sachbeschädigungen begangen haben an seinen Säcken, die Max und Moritz in die Säcke steckt, dann ist das Freiheitsberaubung. Wenn er sie dann zum der Bauer in die Säcke steckt, dann ist das Freiheitsberaubung, die der Bauer bringt, von Max und Moritz Seite aus, ist Sachbeschädigung. Dann bringt der Bauer die zu Müller und sagt, Meister Müller, hier heran, male er, so schnell er kann, dann ist das Anstiftung zum Mord. Und der Müller ist ein Mörder. Und alles nur wegen zwei kaputten Säcken.
Ja. Zickezacke voller Tücke in die Brücke, eine Lücke.
Ganz genau. So ist das.
Ich hatte mal eine schöne illustrierte Buchausgabe von den Wilhelm Busch-Geschichten.
Oh, ich habe auch hier mindestens
eins. Also von den ganzen, von vielen, nicht nur Max und Moritz. Das war, ich habe es als Kind auch nicht verstanden. Ne? Ich habe so vieles als Kind nicht verstanden. Als Erwachsener noch weniger, aber als Kind halt auch nicht. Das habe ich leider auch nicht mehr. Da waren ja sehr viele gewalttätig.
Toll, also so eine Werksausgabe oder überhaupt eine dicke Ausgabe von Wilhelm Busch, das lohnt sich, diesmal wieder irgendwo auf dem Flohmarkt oder so durchzuschmecken. Ich habe mindestens eine hier, weil ich die auch regelmäßig lese. Das sind so tolle Bilder, so tolle Zeichnungen. Die Geschichten sind so bösartig, schwarzhumorig, tiefgründig, abgründig. Es ist wirklich krass, was Wilhelm Busch, was der drauf hatte. Der war ein toller Maler, das war auch ein toller Maler, ja, und Illustrator, aber der ist halt bekannt durch seine Bildergeschichten, durch Max und Moritz, durch Fips der Affe, der Hans
Fips Hucke, der Affe, ja.
Fips der Affe, Hans Huckepack, der Unglücksrabe, Plisch und Plum, diese beiden Hunde, die fromme Helene, der Maler Klecksel. Ich kenne die alle, weil ich das wirklich oft so als Kind durchgeschmökert habe. Ich habe das geliebt und das auch regelmäßig. Ich werde es wahrscheinlich dann heute tatsächlich mal hier aus dem Regal holen, wenn ich mich jetzt umschaue. Wo habe ich das? Dann sehe ich es hier. Zwei dicke Bände. Wilhelm Busch ist gerade fast in Reichweite.
Ich sehe gerade, ich weiß gar nicht, ob es das große Wilhelm Busch Buch war oder was ich gerade sehe, das farbige Wilhelm Busch Album. Mhm. Und dann Untertitel, die schönsten Geschichten mit 1500 Bildern. Mhm. Ich finde ja den Ausdruck, die schönsten Geschichten, gerade so aus heutiger Sicht für Kinder, recht euphemistisch.
Ja. Bei Wilhelm Busch ist das schon echt... Das ist ein sehr Euphemismus, aber ich meine, Kindern muss man das schon, ach was soll's, die abgehärtet, da müssen sie halt zuschauen, wie Max und Moritz geschreddert werden.
Wir haben das auch überlebt.
Wir haben das auch überlebt. Wir sind
nur seltsam geworden.
Ey, ich stand neulich auf der Straße, hat sich ein Nachbar aufgeregt, weil die Kinder mit ihren kleinen Minifahrrädern auf dem Gehsteig fahren. Ja, wenn da meine Mutter mit dem Rollator vor die Tür gekommen ist, die fahren die über den Haufen. Ja, natürlich ist das scheiße. Und da hat er ja auch recht. Es ist einfach viel los auf den Straßen, überall. Wir sind mitten in der Stadt. Ja, ich würde aus der Stadt nicht wegziehen. Ja, ja, aber du bist über den Haufen. Ja, die fassen ja nicht auf ihre Kinder auf. Wir sind früher auf der Straße gefahren. Ich sage, ja, wann? Nach dem Krieg, mein Lieber? Du bist so alt wie ich. Du bist früher auch nicht auf der Straße gefahren. Und ganz bestimmt nicht mitten in der Stadt. Und wenn, dann ist eigentlich ein Wunder, dass du das überlebt hast. Ja. Aber damals hatten wir eben auch noch Wilhelm Busch und den Strubbelpeter als Vorbild. Da ist man als Kind auf der Straße gefahren. Sind wir wahrscheinlich wirklich auch in der Stadt? Ich weiß es nicht. Auf dem Dorf sind wir auf der Straße gefahren, aber da konnten wir es auch. Da war noch nicht so viel Verkehr. Da konnten wir auf der Straße noch spielen. Zumindest in den Wohnsiedlungen. Da kannst du heute auch nicht mehr auf die Straße.
Also ich bin ja Stadtkind, ne, im Ruhrgebiet Essen. Und wir hatten... Sollte ich jemals den Satz aus meinem Mund ernsthaft rausbringen, früher war alles besser, dann ja. Bitte Zunge abschneiden. Aber es war halt früher vieles anders, sagen wir es mal so.
Natürlich.
Wir hatten auch noch mehr, okay, wenn ich jetzt sage grün im Ruhrgebiet, das war auch ein bisschen grau, aber Spielmöglichkeiten. Ne? Und der Blick war ein völlig anderer, auch was die ja. Erziehungsbereitschaft oder die Erziehung der Erwachsenen, also was angeht. Es war generell auch ein anderer Lärmpegel, weil halt noch mehr LKWs durch die Gegend gefahren sind, gefühlt, die ja. halt noch lauter waren. Und da war ein schreiendes Kind halt, fiel da nicht so auf.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, wir sind, wir konnten in den bei uns im Dorf, in den Wohngebieten, konnten wir tatsächlich noch auf der Straße spielen. Da fuhren ja. einfach nicht so viele Autos durch und die haben aufgepasst. Heute fahren da überall Autos durch. Du kannst keine Kinder da auf die Straße lassen. Das ist auf dem Dorf. Und hier in der ja. Stadt, in Köln, im Stadtteil wie Nippes, da wirklich, wirklich die Hölle los ist auf den Straßen. Auch in den ganzen Nebenstraßen, diese ganzen Einbahnstraßen, die jetzt dann noch für Fahrradfahrer freigegeben sind in die entgegengesetzte Richtung, was ich zwar als Radfahrer erstmal toll fand, als sie dieses Einbahnstraßenlabyrinth für Radfahrer in die entgegengesetzte Richtung freigegeben haben, weil ich halt nicht mehr überall außen rumfahren muss oder dann ständig angehupt oder angeblökt worden bin von Autofahrern, die einen versuchen abzudrängen, wenn man halt verkehrt rum durch die Einbahnstraße fährt, dachte ich mir, weil du wirst ja. immer noch angehupt und angeblökt und abgedrängt von den Autofahrern. Und merkst jetzt erst, dass diese ganzen dummen kleinen Einbahnstraßen in Nippes überhaupt nicht geeignet sind, dass du da neben, dass dein Radfahrer noch in die entgegengesetzte Richtung fahren kann, weil die so schmal sind und so zugeparkt sind, dass die Autos nicht an die Seite fahren können. Du kannst als Radfahrer schon nicht an die Seite fahren. Und ja. Aber hey, ist doch alles für Radfahrer, wird da alles gemacht. Also Köln ist eine Katastrophe.
Mhm.
Okay. Ach, egal. In letzter Zeit muss ich oft Taxi fahren, wenn ich zu irgendwelchen Behandlungen gebracht werde und es zu weit ist und ich das nicht schaffe mit dem Fahrrad, weil mir die Luft ausbleibt, dann habe ich jetzt auch Taxifahrscheine. Ich versuche schon immer, wenn ich mich mit unterhalte, über irgendwas zu reden, bloß nicht über den Verkehr, weil das halt so das Nächstliegende ist, und sich mit Taxifahrern über den Verkehr in Köln zu unterhalten. Oh, da musst du schon Nette finden. Findet man auch manchmal, aber die meisten, da steige ich dann aus dem Taxi raus und denke mir, egal wie tot ich das nächste Mal vom Fahrrad fahre, wenn ich diese Strecke geschafft habe, ich steige nie wieder in ein Taxi ein. Diese Gespräche will ich mir nicht nochmal antun.
Nee, ich fahre wenig Taxi und am liebsten unterhalte ich mich auch gar nicht.
Ja. So, dann sind wir jetzt hier aber auch so oft, wer weiß, wo wir sonst noch hinkommen, wenn wir jetzt hier weiter abschweifen, das nimmt kein Ende mehr. Margret hat geheiratet, von wegen zwei Hochzeiten und ein Todesfall. Das ist die zweite Hochzeit in der fünften Staffel. Es gibt nämlich tatsächlich noch eine andere Hochzeit in der Folge Ping Pong, in der wir eine, ich glaube, buddhistische Hochzeit, auf jeden Fall ein koreanisches Ehepaar wird getraut. Das Ganze läuft, diese Zeremonie läuft dann schweigend ab. Für uns Unbeteiligte übersetzt allerdings Faser Malkay, bricht das Schweigen, indem er allen erklärt, was gerade passiert. Es ist eine schöne Folge, Ping Pong. Und Frank Burns glänzt dadurch, dass er miesepetrig daneben steht und sobald alle den Reis geworfen haben, dass er sich sofort auf das kalte Buffet stürzt und alles wegfrisst, was da steht. So. Hochzeiten sind nichts für Frank.
Immerhin, in einer Zeit des Mangels gibt es ein ausschweifendes Buffet.
Ja, immerhin. Ich fand die Stelle schön, als Faser Malkay gefragt hat, also ganz schnell noch während der Trauer alles so durch. Wenn jetzt irgendjemand etwas zu sagen hat, gegen einzuwenden hat, möge er jetzt reden oder immer schweigen.
Und alle gucken ja.
Und nein, Frank sagt,
ich habe nichts dagegen.
Ich habe nichts zu sagen. Dann sagt er, ist jetzt für Mann und Frau. Und alle rennen schon raus. Frank hält so seinen Finger, wo er den Ring drauf gesteckt hat, weil er auch noch der Trauzeuge. Er ist auch noch der Trauzeuge, der Trauzeuge von Donald Pinapskat. Ja. Das ist doch das Allerschärfste. Und hält das noch hin und dann rennen sie alle raus und wupp, weg. Und er kippt dann nach hinten um. Wupp, wupp, wupp. Und es gibt einen fiesen Ton. Da ist entweder der Gips gebrochen oder der Schädel gebrochen, wenn er da hinten aufprallt.
Also wenn er so tatsächlich ja hingefallen, er ist ja so hingefallen, auch da, und bei dem Geräusch, oder unabhängig vom Geräusch, da muss etwas Schwerwiegendes passiert sein, weil er konnte sich ja null abfangen. Und selbst hätte er sich mit den Händen nach hinten geht nicht, weil dann hätte er sich wahrscheinlich die Schultern ausgekugelt oder so. Mit den Ellenbogen, er hätte sich noch irgendwas Schlimmes wirklich brechen können. Der hätte sich wirklich was
Schlimmes brechen können, ja.
Ich meine, das ist halt der Charakter von Slapstick. Es sieht immer, es sind spektakuläre Unfälle, auch bei den Looney Tunes, wo aber nicht viel passiert. Und hier halt auch. Ne? Es hätte aber eigentlich, der hätte tot sein können.
Der hätte sich in dem Moment den Schädel brechen können. Oder
der hätte auf einen Stuhl stehen können. Und er,
der hätte eine Kante, irgendwas sein können, auf die er da drauf knallt. Und die sind einfach alle rausgelaufen. Und der lag dann da. Und als der später da rein vor den OP gekarrt wird, dann sagt er noch, ja, als ich da bewusstlos war, habe ich ein bisschen schlafen können. So, hallo. Also, unsympathisch mir Donald Pinapskat ist, als Figur, die zwar die ganze Staffel nie auftaucht, also nie gezeigt, aber doch ständig bei jeder Gelegenheit erwähnt wird. Und auch der Typ hier, ich muss den Schauspielern, den muss man mal nennen.
Ich habe es gelesen, ich habe vergessen.
Beeson Carroll, einer von zwei Schauspielern, die Donald Pinapskat in der Serie darstellen, denn der taucht tatsächlich nochmal in der nächsten Staffel auf, in dieser Lager-Olympiade. Da ist es dann ein anderer Schauspieler, der auch deutlich besser aussieht. Weil ich finde der hier, okay, groß, dunkelhaarig, aber so richtig gut aussehend. Ich habe mir den schöner vorgestellt damals. Also ich dachte, das ist jetzt Donald Pinapskat, dieses verschlafene Hasengesicht. diese verquollenen, wässrigen Augen, also irgendwie ist es gemein, so oberflächlich zu sein, aber ich finde ihn nicht gut aussehend. Und naja, und dann ist halt auch seine Art, er ist das irgendwie so ein Untyp, der ist jetzt nicht so eklig wie Frank, aber der ist auch irgendwie, der ist so eine Mischung aus langweilig und doof.
Ja.
Niemand, den man nochmal gerne wiedererleben möchte. Also man freut sich regelrecht schon darauf, dass diese Ehe dann in den nächsten Staffeln in die Brüche gehen wird. Und das wird sie ja auch spektakulär.
Spoiler.
Ja, aber ich meine, das ist halt auch etwas, was in Margarets an Margarets Entwicklung dann, also zu Margarets Entwicklung gehört, dass sie sich als Anhängsel von Männern quasi, also aus dieser Rolle als Anhängsel von einem Mann freistrampelt.
Sie emanzipiert sich.
Dass sie sich emanzipiert. Weil sie hat sich von Frank emanzipiert, sie wird sich jetzt auch von Donald emanzipieren, irgendwann wird sie sich scheiden lassen und ab da ist sie dann eine emanzipierte Frau, wirklich. Die auch mit ihrer eigenen Sexualität und ihrer Beziehungen eingeht, die sie jetzt nicht sofort als... Weil sie hat ja nochmal später Liebesbeziehungen. Und das sind ja aber auch nicht gleich wieder die große Liebe oder irgendwelche Generäle, sondern das wirkt dann ehrlicher. Und das ist, da kommt sie besser weg, wollte ich jetzt sagen, besser rüber. Ich weiß es nicht, es ist blöd, ich kann es gerade nicht so schön formulieren. Es steht ihr besser. Mhm. Und also auch da ist quasi diese Ehe mit Donald Penobscot, die ja schon in der Verlobung häufig schwierig war. Da gab es ja schon immer wieder Probleme, dass der es nicht zurückgerufen hat, sie hat ihn nicht erreicht und wusste nicht, was los ist. Und dann hat er sich irgendwie die Leiste gezerrt, weil er irgendwelche Schwestern beeindrucken wollte oder er war eifersüchtig auf ihre Generäle oder... hat. Und während der Ehe hat er sich dann immer mehr Eheprobleme und sie haben sich nicht ausgesprochen. Ich glaube, es ging ja damit am Ende, hat er sich, statt sich mit ihr auszusprechen, einfach in die USA versetzen lassen.
Das und weiß ich gar nicht mehr.
Hat sie dann sitzen lassen und dann hat sie die Scheidung eingereicht. Und ich glaube, das ist diese schöne Folge, in der Hawkeye, weil er durchdreht und sagt, weil er Friedens, in der Hawkeye aufbricht zu Friedensverhandlungen. Er hat die Schnauze voll, alles ist grün, er kann grün nicht mehr sehen, er möchte mal rot sehen, aber nicht blutrot, sondern schönes Rot. Und dann fährt er los, noch im OP-Kittel, direkt vom OP nach, weiß nicht, wo die Friedensverhandlungen sind, platzt mitten rein in die Friedensverhandlungen, mischt alle auf. Und als er zurückkommt, hat sich das ganze Lager ihm zu Ehren rot gefärbt. Alle haben rote Klamotten, rote Haare, rote Kittel, alles schön in Rot. Und feiern ihm so eher eine große Party. Und in dieser Folge hat Margaret die Scheidung eingereicht für Donald, weil sie erfahren hat, dass Donald sie einfach in Korea hat sitzen lassen und feige abgezogen ist in die USA. Und das ist dann das Ende von Margarets Ehe mit Donald Penobscot. In der Folge, in der alle sich rot die Haare färben und rote Klamotten anmalen. Was bei Potter ganz furchtbar aussieht, genauso wie bei Charles Winchester, der dann da ist, weil da nicht so viele Haare da sind, die man da färben kann, sondern auch die Kopfhaut sehr rot wird. Es ist eine schöne Folge, die könnten wir auf jeden Fall mal besprechen. Die sollte mal auf die Liste kommen.
Ja, setz das mal auf.
Ich setze das mal auf die Liste. Also das ist quasi jetzt hier für mich auch ein bisschen der Abschluss meiner fünften Staffel, die ich jetzt gerade in letzter Zeit gesehen habe. Da gibt es viele andere schöne Folgen auch noch, die man auch noch so besprechen kann. Wie gesagt, die Folge, in der Raider zum Lieutenant befördert wird, ist echt sehenswert. Die müsste man auch mal besprechen, weil das ganz, ganz interessant ist, was das mit den Figuren macht. Aber jetzt hat man halt Margarets Verlobung und Margarets Ehe, den Bogen von der Verlobung zur Ehe. Heute war Margarets Hochzeit, Margarets Marriage dran.
Der Anfang vom Ende.
Mhm, genau, der Anfang vom Ende. Mit dem blöden Donald Pinapska. Jetzt haben wir es ja nochmal geschafft, zur Folge zurückzukommen. Toll.
Was ist da schiefgelaufen?
Irgendwas ist da schiefgelaufen. Irgendwas sind wir abgebogen. Aber immerhin. Ja, aber ich glaube, dann sind wir jetzt gerade wirklich durch. Es sei denn, du möchtest noch was zu dem Basketballspiel sagen.
Nee, zu dem Basketballspiel nicht, aber schläft der Arsch ein.
Okay. Ich weiß nicht, ob du mich hier so rumhampelst. Potter ist ein sehr ehrgeiziger, fieser Basketballspieler, der den Faser foult. Und weil Raider der Schiedsrichter ist, wird das Foul nicht stattgegeben, denn immerhin ist Raider ja nur Corporal und ja. müsste dann darunter leiden. Deswegen, das geht so nicht.
Sie stehen auf meinem Fuß.
Ja, und Potter ist tatsächlich Basketballspieler. Es gibt eine Folge, in der er versucht, den Rekord zu brechen an geworfenen Körben in einer Reihe. Richtig. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das ist, aber es kommt später tatsächlich nochmal vor, dass Potter tatsächlich ein sehr ehrgeiziger und sehr guter Basketballspieler ist. Und das, obwohl er ja nun wirklich nicht groß ist. Das ist also auch möglich. Nicht von der Statur her. Er kann sich
halt dann gut unter den langen Leuten so durchschlängeln.
Ja. Ja, gibt auch sehr gute Basketballspieler, die eben nicht diese 2 Meter Standardgröße haben, die dann unter Umständen sogar etwas agiler sind. Weiß ich jetzt auch nur, weil bei mir in der Familie jemand Basketball spielt und Basketball-Fan ist oder das mal früher war und ich das so ein bisschen am Rande mitbekommen habe, dass auch kleinere Menschen da sehr, sehr, sehr großes Geschick haben können. Dass das nicht ein Sport ist, der...
Kreisläufer, das sind so kleinere Leute.
Ja, der nicht automatisch nur für 2 Meter Riesen vorbehalten ist, dieser Sport. Ja. Also, Potter ist Basketballer und dir schläft der Arsch ein, mir übrigens auch und ich muss aufs Klo. Und damit sind wir jetzt dann auch am Ende. Es wird Zeit. Wir hätten nicht so oft
abbiegen. Die Natur schafft das Ende.
Die Natur schafft das Ende. Wir hätten nicht so oft abbiegen sollen. Danke, Tobi. Es war schön, auch wenn wir nicht am Rhein waren.
Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Ja, immer. Auf jeden Fall immer. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir aufnehmen kann.
Oh, das kann ich nur zurückgeben.
Das ist einfach schön.
Das Herz halt pumpert.
Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Gleichfalls.
Und dein Bein, gute Besserung.
Och, das wird schon. Irgendwann wird das hoffentlich wieder. Narf.
Ja, das ist so. Wir sind alt. Der Körper verlässt uns. Ja. Oder wir ihn. Ja. Erst verlässt uns der Körper, irgendwann verlassen wir den Körper. Und zwar aus Rache.
Das hat er dann davon.
Das hat er dann davon. So.
Bitch, please.
Allerdings. Ihr liebe Hörer und Hörerinnen, ihr seid hoffentlich, wenn ihr alt seid, nicht so gebrechlich wie wir. Wir wünschen es euch.
Oder nicht so memmenhaft.
Und nicht so memmenhaft. Nicht so. Ihr seid hoffentlich nicht solche furchtbaren Memmen und Memminnen.
Und wenn euch der Arsch einschläft, so möge er nicht schnarchen.
Jawohl. Es sei denn, ihr könntet das an der Volkshochschule unterrichten. Das Arschschnarchen mit der Achsel zu imitieren. Überlegt euch das. Und wenn nicht, es gibt da Kurse an der Volkshochschule. Ich kenne da jemanden, der bald so einen Kurs leiten wird. Treibt euch jetzt schon mal ein. Es könnte eine Investition für die Zukunft sein. Jetzt überlegt mal, seid ihr vielleicht in euren Berufen nicht glücklich und wollt umschulen? Na? Der Tobi unterrichtet euch.
Dann habt ihr was Eigenes.
Ein Axelfurz-Diplom. In dem Sinne, macht's gut, schreibt uns nette Kommentare oder was auch immer, die Wunschliste etc. pp. Kennt ihr alles. Viel Spaß mit was auch immer, eurem Leben, eurer Welt. Und ich bin in einer Verabschiedungsschleife gefangen. Tobi, sag einfach mal Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ungefähr 1,5 Stunden und davon würde ich mal sagen, die Hälfte der Zeit über was anderes geredet.
jetzt einen Podcast rausschneiden.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.